Wir hören auf Gottes Wort aus Lukas 3, die Verse 1 bis 20. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes, Landesfürst von Galiläa, und sein Bruder Philippus, Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis, und Lysanias, Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Heil. Der Landesfürst Herodes aber, der von Johannes zurechtgewiesen wurde wegen der Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen alles Bösen, das er getan hatte, fügte zu dem allen noch dies hinzu: Er warf Johannes ins Gefängnis. Ich lade euch ein, zum Gebet aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir kommen an diesem Morgen zu dir und wollen dir zuerst danken für die zurückliegende Woche. Danke für dein Mitgehen, für dein Bewahren. Danke für alles Unheil, was du abgewendet hast von uns. Und wir wollen in großem Vertrauen auch mit dir in die neue Woche gehen. Du weißt, dass uns unser Land beschäftigt und die Wahlen. Und wir wollen dich bitten, Herr Jesus Christus, für einen guten Ausgang. Und was gut ist, das wissen wir selbst nicht oder sind uns selbst nicht untereinander einig. Aber wir machen uns in einem eins, Herr Jesus. Wir bitten dich, dass du es schenkst, dass Menschen dich wählen. Wir möchten dich bitten, dass in diesem Land dieses Wunder noch geschehen darf, dass Menschen zum Glauben an dich kommen. Und da schließen wir ganz bewusst auch unsere Kinder mit ein und wollen dich für sie bitten: Herr Jesus, begegne ihnen und schenk, dass sie dich, ihren Heiland, kennenlernen. Wir bringen dir auch heute Morgen dein Volk und die ganze Lage im Nahen Osten. Wir danken dir für alle freigelassenen Geiseln und sind trotzdem ratlos angesichts der unglaublichen Not und wie festgefahren diese ganze Situation ist. Herr Jesus, erbarme dich. Und wir danken dir, dass du einmal kommen wirst, und darauf freuen wir uns. Und dann wirst du nicht nur eine Riviera des Nahen Ostens schaffen, du wirst alles neu machen, Herr Jesus. Wir bitten dich, komm bald. Und in dem Wissen und Vertrauen, dass du alles neu machen wirst, bringen wir dir auch unser Leben. Bringen dir auch das, was uns in unserem Leben ratlos macht, was auch in unserem Leben vielleicht festgefahren ist, krumm ist, in Beziehungen, in unserer Seele. Danke, Herr Jesus, dass du tatsächlich gekommen bist und dass du nicht nur Appelle für uns hattest und hast, sondern dass du uns mit Heiligem Geist getauft hast. Danke, dass du uns dieses Angeld an die künftige neue Welt schon gegeben hast, dass wir neues Leben in uns haben, dass du selbst in uns wohnst, dass du selbst in uns neue Früchte bringen möchtest. Und wir bitten dich ganz sehr, dass auch dieser Morgen dazu dient, dass das in uns wachsen darf, dass du in uns groß wirst und Gestalt gewinnst. Danke, Herr Jesus, für deine Liebe, mit der du uns alle anschaust in diesem Moment. Du siehst unsere Herzen. Du liebst uns über alles. Danke für alles, was du für uns bereithältst, auch in dieser Stunde. Schenk deinen Geist, Herr Jesus, zum Reden und zum Hören. Wir danken dir. Amen.
Alle haben den Täufer am Start. Matthäus, Markus, Johannes. Die großen Predigten im Neuen Testament zeichnen die Evangeliumsgeschichte in der langen Version immer mit Täufer. Wenn Petrus im Haus des Cornelius auftritt und das Evangelium erklärt, fängt er mit dem Täufer an. Wenn Paulus in der Synagoge in Antiochien, in Pisidien predigt, dann fängt er mit dem Täufer an. Alle haben den Täufer. Lukas auch, natürlich. Und der ist recht. Keiner hat so viel Täufer wie Lukas. Denn bei ihm fängt es ja nicht in Kapitel 3 an, bei ihm fängt es ja mit dem Täufer in Kapitel 1 an. Zacharias, Elisabeth, wir erinnern uns. Ja, tatsächlich. Und dann macht das Johannes unübertroffen. Er arbeitet mit dem Prinzip der Überbietung. Der Täufer ist schon gut, der Messias ist besser. Und das schafft er in Kapitel 1 und 2 ganz einzigartig. Immer der Täufer gut, der Messias besser. Täufer gut, Messias besser. Und so baut er das auf und dann ist natürlich erstmal das Wichtigste gesagt in Lukas 1 und 2. Denn schließlich hat ja der Engel uns verkündet, euch ist heute der Heiland geboren, aber halt nur geboren. Gestern Nachmittag hatte ich die wichtige Aufgabe, mit unserer älteren Enkeltochter eine Schneemann-Familie zu konstruieren. Der Schnee war ein bisschen verharscht, also rein vom Auftritt dieser kleinen Schneemann-Familie ist jetzt nicht so ganz schön gelungen, aber das macht ja bei einer Zweijährigen nichts aus. Also wir haben Papa hingekriegt und Mama hingekriegt, wir haben sie hingekriegt und dann hatten wir ein Problem. Die kleine, 6 Wochen alte Schwester. Was machen wir jetzt mit der? Und sie hat mir sofort das Problem erklärt. Opa, die kann nicht stehen. Die kann nicht stehen. Und so habe ich, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben einen liegenden Schneemann gebaut. Der musste hingelegt werden. Die kann ja nicht stehen. Lukas 1, Lukas 2. Jesus ist geboren, aber der kann ja nicht stehen. Aber jetzt steht er. Lukas 3 steht er. Lukas 3, jetzt steht er. Jetzt kann's losgehen. Weihnachten, er ist geboren. Ja, aber der kann ja nicht stehen. Aber in Lukas 3, jetzt kann er stehen. Und jetzt geht die Tür auf. Lukas 3 sagt, die Tür geht auf. Lukas 3 ist der Opener. Lukas 3 ist der rote Teppich. Lukas 3 ist das Foyer. Lukas 3 ist der Eintritt. Lukas 3 ist, es geht los. Und wer steht am Anfang da, damit alle wissen, es geht los? Der Täufer. Das Phänomen beim Täufer, ich weiß nicht, ob Sie ihn mögen. Das Phänomen am Täufer ist ja, dass Sie machen können, was Sie wollen. Sie kommen beim Täufer immer auf Jesus. Das ist ein Phänomen bei dieser Person. Das ist ja auch sein Geheimnis. Alles, absolut alles beim Täufer lenkt ihre Gedenken, ihr Herz, ihre Sinne auf Jesus. Das Täuferthema, wer dem Täufer begegnet, kommt zu Jesus. Seine Berufung führt sie zu Jesus. Sein Tun führt sie zu Jesus. Seine Predigt führt sie zu Jesus. Seine Erklärung über sich selber führt zu Jesus. Ja, selbst sein Abtreten führt sie zu Jesus. Denn der letzte Satz, der Teufel ist im Gefängnis, ist der Anfang von Jesus. Und deswegen sind wir heute Morgen bei diesem ganz besonderen Text. Jetzt kann er stehen. Und wenn er stehen kann und auf die Täuferzeit uns hingewiesen wird, dann entdecken wir dieses Satzungetüm an Anfang, was ja eine Datumsanzeige ist. Und wir gehen zuallererst auf diese Gottesdatumsanzeige der Täuferzeit auf. Und klar, Sie haben es gehört, Sie sind ganz kurz zusammengezuckt und die, die es wussten, der Täufer predigt, wussten ja schon, was kommt. Die Anrede ist jetzt nicht so charmant. Und tatsächlich, wir gucken bei der Täuferpredigt auf diese Anrede, diese markante Anrede, diese unvergessliche Anrede. Ihr Schlangenbrut, wow, das ist nur eine Vokabel, die auf jeden Fall auf dem Wortindex landen muss. Das ist doch ganz eindeutig. Keiner hat das Recht, mich Schlangenbrut zu nennen, aber die Bibel tut's immer noch. Und tatsächlich, wir schauen auf das, was den Täufer so kennzeichnet, dass er ganz eindrücklich als diese Hallo, bist du der Christus-Option auftaucht in der Bevölkerung, so entscheidend hinweist in seiner Täuferwegweisung auf den Messias. Also das große Gottesdatum und die Schlangenbrut und das Messias-Profil, das ist so die Laufrichtung im Text in Lukas 3. Das Datum? Ja, tatsächlich. So was gibt's nur bei Lukas. Da ist Lukas phänomenal. Man kommt ja kaum durch. Man denkt, er baut immer noch und noch und noch und noch ein Satz dazu von dem, was alles diese Zeit kennzeichnet. Ich lese dich nochmal vor, du hast das traumhaft gelesen. Vielen Dank. Da kann man ganz schnell stolpern, wenn da der Statthalter und der und jene und das alles kommt. Also auf jeden Fall, die große Weltlinie wird gezeigt. Es wird runterdekliniert, bis man endlich im mini israelischen Verhältnissen unter römischer Herrschaft angekommen ist. Und es endet in Jerusalem, in dem die geistliche Elite von damals gezeichnet wird, in dem Hannas und Kaiphas auftaucht. Also das Satzungetüm Lukas 3, 1 und 2 ist ganz schlicht ein Datum. Ein phänomenal klar beschriebenes Datum. Und dieses Datum zeigt zu diesem Zeitpunkt, der Lukas 3, 1 und 2 aufgelistet wird, zu diesem Zeitpunkt kommt Gott in die Zeit. Gott kommt in die Zeit. Und das ist natürlich irgendwas Unglaubliches, wenn Gott in die Zeit kommt. Natürlich, wir wissen unserem Kopf her, er hat alle Zeit bestimmt, er hat alle Zeit regiert, er ist der Herr der Zeiten. Wir kennen diese grundlegenden Wahrheiten selbstverständlich. Und trotzdem ist es noch ein Unterschied, ob dieses Grundsätzliche gilt, er der Schöpfer, der Zeiten gemacht hat und Zeiten bestimmt, oder ob er in die Zeit kommt. Ob das gilt, was wir in Johannes 1 haben, das Wort ward Fleisch, es kam in diese Rahmenbedingungen, in diesen Raum, in diese Zeitraum, die kann man an ganz genauen Eckdaten eben tatsächlich bestimmen. Und das ist der Start. Ein ganz bestimmter Zeitpunkt in unserem Zeitlauf ist der Start für die Jesuszeit. Und der Schlüssel ist ja etwas ganz Besonderes. Nachdem man dann Lukas 3, 1 und 2 gelesen hat, dann am Ende kommt dann tatsächlich das, was denn dann jetzt diese Zeit kennzeichnet. Wenn das alles so dieses Datum ist, dann, so lesen wir, dann geschieht das Wort Gottes. So, das ist jetzt das, was der Schlüssel ist. Wort Gottes geschieht. In einer ganz bestimmten Zeit geschieht Wort Gottes, der Johannes erlebt seine Berufung. Er wird zum Propheten berufen. Er war ja schon angekündigt, Lukas 1, Vers 80, dass das sein wird. Das war klar. Er wird der Prophet sein. Aber jetzt wird er, jetzt kann der auch stehen, jetzt wird er aktiviert. Jetzt geht's tatsächlich los. Und das Ganze beginnt nicht irgendwo. Es beginnt an dem entscheidenden Ort, wo wir vom Alten Testament her wissen, es ist der Ort der Gottesbegegnung. Es ist der Ort des Neuanfangs. Es ist der Ort, wo Gott sich offenbart. Es ist die Wüste. Die Wüste ist hier positiv. Sie ist ein Neustart, der entscheidende Start. Es ist die Zäsur. Und Johannes tritt auf, wie wir von ihm das wissen und wie auch sein Name weltbekannt geworden ist, als der Täufer. Johannes, der Täufer. Alle nennen ihn so. Dieses Wortzeichen, was er praktiziert hat, das Das fasziniert bis heute Historiker. Wir suchen nach den Ursprüngen. Wo kommt das her? Warum kam der auf die Idee zu taufen? Natürlich gab es unterschiedliche Waschungen und Taufvorgaben vor dem Täufer. Können wir lang uns jetzt darüber diskutieren, über die klassische Proselytentaufe. Man kann auch so ein bisschen an Nahemann erinnern. Man kann auch dann an die Qumran-Truppe, an die Essener erinnern. Aber so richtig passt's nicht. Denn bei all diesen Vorläufern war es so, dass der, der da kam zur Taufe, sich selbst in Anführungszeichen taufte. Also ich habe Reinigung praktiziert, indem ich mich religiös gewaschen habe. Das war meine Tat. Und jetzt zum ersten Mal kippt's um. Ich taufe mich nicht, sondern ich werde getauft. Und es ist auch ein Vorgang, der ganz offensichtlich etwas beinhaltet, was normalerweise nicht ja bei der Menschenseite liegt. Ich kann nicht mich taufen zur Vergebung meiner Sünden. Wie soll das funktionieren? Aber jetzt bekommt jemand aufgrund einer Angabe von Gott die Vergebung der Sünde zugesprochen, so wie es im Psalm 130 hat. Bei ihm ist die Vergebung, dass man ihn fürchte. Und deswegen muss ich aktiv zu ihm kommen und ich werde passiv getauft. Und das auch nur einmal. Die anderen Waschungen, die fand ja andauernd statt. Aber was klar wird, es ist eine ganz entscheidende Datumszäsur. Und diese Datumszäsur, die da erfolgt, die hängt nun unter anderem mit einem wichtigen Zitat zusammen aus dem Propheten Jesaja, das wir hier bekommen. Lukas ist der, der am längsten das Zitat zitiert, damit er bis zum entscheidenden Vers kommt, nämlich in Vers 6. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Das ist für Lukas, einen heilsgeschichtlenkenden Theologen in der Schule des Apostels Paulus, natürlich der Schlüsselvers. Ergebnis ist, alle Menschen werden den Heiland, den Soter, den Retter Gottes tatsächlich sehen, für sich wahrnehmen, erleben, ihm in einer ganz besonderen Weise begegnen. Also, es geschieht etwas Umfassendes. Wir haben im wahrsten Sinn des Wortes einen historischen Tag. Ach, Sie kennen diese Formulierung? Ja, das ist ein historisches Ereignis. Ich kann es manches Mal gar nicht mehr hören. Denn Sie wissen, dass je mehr Ereignisse plötzlich historisch sein sollen, desto weniger sind sie historisch. Was alles historisch sein soll. Wer wann wie gewählt wurde, wer wann was gedacht hat, welcher Verein wo gesiegt hat, welcher Sportler was wie hingekriegt hat. Alles historisch. Und merken Sie, wenn wir es mal positiv sehen, wie wir danach ringen. Man kann es ja nachvollziehen, dass mal endlich was Historisches passiert. Denn wenn was Historisches passiert, dann meinen wir ja etwas, was besonders ist, was sich abhebt, was eben nicht mitgeht in diesem ewigen Laufe, diesem Fluss der Geschichte und der Zeiten. Und dann suchen wir sozusagen nach den Haltepunkten in diesem gigantischen Zeitenstrom und bauen da so unsere kleinen Fähnchen und unsere Schilder am Rand an auf und denken, das war es jetzt vielleicht historisch. Wir halten es fest und der Strom der Zeit nimmt uns mit und irgendwann ist auch dieses Ereignis dann wieder doch halt verschwunden und ist halt doch nicht so historisch. Aber wir ringen danach, dass endlich was historisch wird. Und wenn was historisch wäre, wirklich historisch wäre, dann wäre es streng genommen außerhalb der Zeit. Dann kann es bleiben. Nur dann kann es bleiben. Wir müssten irgendwie aus der Zeit raus, dann wäre es historisch. Aber dumm, wir sind halt drin. Und jetzt passiert das Phänomen, Sie sehen es. Wir kommen nicht raus, aber er kommt. Er kommt rein. Er kommt rein, er macht unsere blöde Zeit, wo wir ringen nach Historischem, er macht sie historisch. Wenn ich nicht rauskomme, kommt er rein. Er kommt rein und jetzt wird's wirklich historisch. Gott kommt an und jetzt geschieht im eigentlichen Sinn des Wortes Geschichte. Jetzt, hier, Lukas 3, 1 und 2, jetzt wird Geschichte geschrieben. Jetzt passiert etwas, was nicht verblasst, weil der, der reinkommt in die Geschichte, nicht aus der Geschichte kommt, sondern kommt von außen in die Geschichte rein und adelt jetzt diese Geschichte, indem er mit seiner Person sie historisch macht. Gott schafft es tatsächlich, dass wirklich etwas Historisches passiert. Boah, was hast du hingekriegt? Wie hast du das geschafft, mein Gott? Wie schaffst du Historisches? Große theologische Überraschung oder auch nicht, je nachdem, wie wir ticken. Er gibt ein Wort. Wir sagen, das war's jetzt nicht. Bei uns sind die historischen Sachen militärische Schlachten, Erfindung der Wissenschaft, sportliche Leistung, gigantische politische Machtverhältnisse, das ist historisch. Aber wenn jemand was sagt, doch, das ist ja das Geniale, dass Gott tatsächlich ein Regierungsinstrument hat und sich für ein Regierungsinstrument entschieden hat, das wir am ersten Blatt der Bibel schon kennenlernen. Und da heißt es einfach am Anfang, und Gott sprach. Und es wurde. Zack, das ist der Wahnsinn. Wir stehen ja immer vor diesem Phänomen, dass das bei uns nicht klappt. Dass wir das merken, bei all dem, was wir da so an Wörtern tausendfach jeden Tag produzieren, ist dieser Zusammenhang eben nicht da, oder nur ganz begrenzt, nur noch sehr rudimentär erkennbar. Er sprach und es geschah. Denkst du mal an ihre Pädagogik. Das wäre ja genial, wenn das in diesem einen Zusammenhang tatsächlich passieren würde. Wenn tatsächlich in dem Zusammenhang von Bekenntnissen, von Worten, von Überzeugungen, von Meinungen. Nein, ist nicht. Aber der ja. Und das Wort Gottes geschah. Walter Lüthi, einer der Ausleger des Lukas-Evangeliums, hat deswegen an dieser Stelle, das darf er sich leisten, ein neues Wort erfunden. Ich glaube nicht, dass es im Deutschen, weiß ich, dass es nicht gibt, aber auch nicht im Schweizerdeutschen, wo der Typ herkommt, glaube ich auch nicht. Das Wort, das er erfunden hat, lautet, es wortet. Es wortet. Ich fand das genial. Es wortet mal wieder, schreibt er zu Lukas 3,1 fortfolgend. Es wortet. Und er hat recht, das ist das entscheidende Verb. Das entscheidende Verb, es wortet. Sehen Sie, wenn Gott ankommt, dann wird's historisch. Wenn Gott reinkommt, dann wird's geschichtlich. Wenn's wortet, dann passiert Entscheidendes. Dann kommt es zur Datumsanzeige. Dann ist etwas geschehen, was wirklich die Überschrift historisch verdient. So historisch, dass die ganzen Platzhalter, die hier wunderbar aufgelistet werden, wirklich nur zu Platzhaltern werden, zu groß und wichtig und bedeutsam und historisch aufgebläht sie sich auch empfinden. Damit das tatsächlich geschieht, was historisch ist. Nämlich, es wortet. Und so kommt der Täufer hinein. Und mit dem Täufer kommt ein wunderschönes, universales Heil hinein. Und der Prozess, der jetzt geschieht, ist in Gang gesetzt und kann nie mehr zurückgenommen werden, denn schließlich hat es gewortet. Und dann ist das da. Und dann steht das fest. Und dann bleibt das für alle Zeit. Niemand kann Geschichtsdaten Gottes in unserer Zeit wegnehmen. Niemand. Da darf ich mit Ihnen von der ganz, ganz großen Bühne in Ihre und meine ganz, ganz kleine, in die Mini-Bühne dieses Tages, Ihres Lebens, meines. Ich weiß, es ist unglaublich klein. Ich weiß, wenn man aus der Tiberius-Welt kommt und dann bei uns landet, oh Mann, ist das mickrig. Und doch, die Prinzipien gelten. Sie wollen doch auch, dass was Historisches passiert. Dass irgendwas bleibt. Und sehen Sie, begreifen Sie es? Sehen Sie es? Tatsächlich, das gilt, das ist ja der Wahnsinn, das gilt. Wann wird es historisch? Wann wird es in Ihrem Leben historisch? Wenn Sie Ihren 80. feiern. Wenn der Prinz, dass Sie einen Orden bekommen, wenn Sie was Geniales singen, ach, vergessen Sie es doch. Je älter wir werden, desto schlanker werden unsere Lebensläufe. Weil je länger wir begreifen, wie unwichtig vieles ist, wo wir uns aufgebläht haben. Meine Güte, so nicht historisch. Wissen Sie doch, wie stolz Sie waren, als Sie Ihr Abitur in der Hand hatten. Sie dachten, ab jetzt läuft das Universum anders. Und jetzt wissen Sie gar nicht mehr, ob Sie es noch haben. Historisch, was ist historisch? Was ist historisch? Wenn's wortet. Wenn's wortet. Wenn meine kleine Lebensschale das tatsächlich passiert, dass der aus der Zeit in die Zeit kommt und es wortet. Dann wird es historisch. Ich habe bei der Vorbereitung überlegt, Sie müssen es ja nicht ganz so dramatisch machen wie Lukas 3, 1 und 2. Also Sie müssen heute Morgen nicht hinstehen und sagen, als Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten war und Olaf Scholz noch Kanzler in der Provinz, am Sonntag Septuagesime geschah das Wort des Herrn. Es reicht vielleicht ein bisschen schlichter. Mein Gott, du bist heute bei mir angekommen. Dein Wort hat mich berührt. Du bist in meine kleine Historie, in meine kleine Geschichte hineingetreten. Das macht meine Existenz. Das macht meine Persönlichkeit. Das macht mein Leben vor dir historisch. Setzen Sie ruhig Ihre ganz persönliche Datumsanzeige. Aber setzen Sie den richtigen ein. In die Datumsanzeige. Schieben Sie die ganzen Geschichtsplatzhalter weg, die sich aufblähen. Und stellen Sie den da rein, der es worten lässt. Und dann geschieht Historisches. Gut, und dann passiert das ja. Bis heute versuchen wir das hinzukriegen. Warum hat der Johannes so eine Wahnsinnswirkung gehabt? Er hat ja wirklich alles falsch gemacht. Wie kann man sich in eine völlig leblose Wüste reinstellen? Kein Handyempfang, nichts lose, keine Truppe, die den Mann in der ganzen Aufstellung ein bisschen coacht und von den Klamotten angefangen bis zum Lebensstil. Das war die Katastrophe. Der hat doch nicht mal ein Wahlplakat gehabt. Nichts. Und sie strömten zu Tausenden zu ihm. Und die Bewegung, Johannes Bewegung, denken Sie an Apostelgeschichte Kapitel 19, ging in die Jahre und Jahrzehnte hinein. Es gab Täufer, Gemeinden noch lange Zeit. Die haben teilweise gar nicht geschnallt, dass das inzwischen schon von Jesus überholt wurde. Aber die Täuferbewegung war unglaublich, der Täufer. Und das, was er hier macht, ist ja, was ist das denn? Also auf den ersten Blick ist es unverschämt. Einfach nur unverschämt. Das passt doch nicht. Der Deckel der Anrede passt doch nicht auf den Topf. Das stimmt doch nicht. Johannes, denk doch mal nach. Die da zu dir kommen, die kannst du doch nicht so abbügeln, wegbürsten. Das geht doch nicht. Johannes, das sind die Guten. Das sind die bewusst kommen. Die anderen, die sind doch noch da oben in Jerusalem, aber die da unten bei dir am Jordan sind, die da Schlange stehen, um von dir getauft zu werden, das sind die Positiven, das sind die religiöse Emotionen in sich tragen, die eine Gottnähe für sich verspüren und festhalten wollen, die den Messias haben wollen, das sind die richtig, richtig Guten, die tropfen noch vom Taufwasser. Und du sprichst die an mit ihr Schlangenbrut. Und wissen Sie was? Der meint das auch noch ernst. Der muss nicht nachher sagen, oh, habe ich ein bisschen vertan, war ein bisschen heftig. Mein Komitee hat mich zurückgepfiffen. Sondern tatsächlich, der meint das ernst. Johannes, du hast alle bei dir. Selbst die kritischen Leute. Du hast die Zöllner da, Soldaten da. Die sind alle bewegt. Die kommen sogar zu dir mit dem Satz, den wir uns alle ersehnen. Was sollen wir denn tun? Das ist doch die Antwort. Lass sie doch laufen. Und dann redest du dich so an, ihr Schlangenbrot. Was sind das denn für Leute? Wir haben es ja gelesen, was das für Leute sind. Das sind Leute, die sagen, wir sind Abrahams Kinder. Wir sind Abrahams Kinder. Und die sagen, wir sind Abrahams Kinder. Wir kommen von dem her, wir kommen von Abraham her, wir kommen vom Vater des Glaubens her. Wir ticken unmittelbar in dieser geistlichen Welt. Wir sind ganz nah dran am Allmächtigen. Die werden jetzt mit einem ganz anderen verknüpft, mit der Schlange. Ihr seid Brut der Schlange. Und Sie wissen, wer dieses Vieh ist? Da kommt ihr her, das ist euer Ursprung, das ist eure Quelle. Das kann man doch nicht machen. So brutal kann man doch nicht sein. Doch, sagt Johannes, das ist die Realität. Das ist die Realität. Ich schaffe euch eine ganz klare Entlarvung. Ich gebe euch eine Aufklärung, die euch zuallererst überhaupt nicht gefällt. Ich versuche, euer Fehlurteil euch deutlich zu machen, als ob in irgendeiner Art und Weise eure Abrahamskindschaft von Relevanz wäre angesichts der Realität des lebendigen Gottes. Ihr habt eine ganz andere Relevanz. Die Eckdaten, die Koordinaten eures Lebens vor dem lebendigen Gott sind zu definieren Schlangenbrut. Herkommend, bestimmt von der Schlange. Was für eine Ernüchterung, was für eine Enttäuschung. Da dachte ich, ich krieg's hin. Da dachte ich, mein religiöses Gefühl, das wird jetzt noch motiviert. Und dann dachte ich, jetzt bringt er mich auf die richtige Spur. Ich bin getauft und jetzt wird alles anders. Und dann komme ich zu ihm und er sagt mir auch noch, was ich tun soll. Er sagt mir, dass ich ihn da teilen soll. Und er sagt mir, dass ich auch noch mein Geld abgeben soll, dass ich nicht an der Macht mich missbrauchen soll. Und dann gehe ich los und dann gehe ich los. Meine Güte, Sie sind doch auch schon so oft so losgegangen. Und wie lange hat's denn gereicht? Natürlich waren sie willens. Natürlich dachten sie, jetzt wird alles anders. Und das Taufwasser war noch nicht abgetropft. Und sie spürten, ich bin der alte Kerl. Nichts ist bei mir anders, gar nichts ist anders. Ich reiß mich vielleicht ein bisschen am Riemen. Ich trainiere mich noch ein bisschen. Ich hoffe, dass mich nicht mal doof triggert und ich wieder daneben mich benehme. Den meisten fallen ja die meisten Sachen gar nicht auf, was mich wirklich bewegt. Und so komme ich vielleicht halbwegs irgendwie durch. Und Johannes sagt, Schlangenbrut. Und zuerst finde ich das gemein, doof, entehrend. Ich versuch's doch. Und er sagt, Schlangenbrut. Und im zweiten Denken begreife ich, der ist gar nicht gegen mich. Der will mich nicht fertig machen. Der will nur, dass ich aufwache. Und nicht in dieser bescheuerten religiösen Sülze verharre. Als ob irgendwie das was bringen könnte, wenn man an mich appelliert. Die Norm des lebendigen Gottes zu erfüllen. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto wichtiger wird dieser Titel. Nein, er wird nicht schön, aber er wird wahr. Und wenn das meine Eckdaten sind, dann steht vor Ihnen und vor mir der ganze Römerbrief. Und der Apostel Paulus sagt im Römerbrief ja eben gerade nicht, nachdem du Jesus begegnet bist, benimm dich jetzt anständig. Wenn er an meine Anständigkeit, an meine Moral, an meine willentliche Stärke appellieren würde und auch nur halbwegs die Norm Gott festhalten würde, wäre für jeden, der ein paar Jahre seines Lebens auf dem Buckel hat, glasklar, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Ja, die Anrede der Predigt und der Inhalt der Predigt, dass Johannes das entlarvt, das stellt bloß. Da habe ich ja gar nichts mehr auf meiner Seite. Und ich bin verortet mit der Schlange. Was soll ich denn jetzt tun? Wenn ich darüber nachdenke, dann merke ich, das Wasser des Täufers hilft mir nur insofern, als dass ich glasklar erkenne, ich brauche noch was ganz, 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 ganz anderes. Ja, das war genial. Ja, das war wichtig. Ja, das war der Anfang. Aber nur weil ich in der Jordanbrühe stand, bin ich nur auf der Wasserebene. Ich bin nur auf der Wasserebene und Johannes will mich nicht auf der Wasserebene halten. nach dem Motto, schön, dass sie gekommen sind, dass sie so bußfertig sind und dass wir miteinander jetzt uns auf einen neuen Weg begeben können. Und sie wissen ganz genau, der Weg hält nicht bis zum Montagabend. Das macht Johannes nicht. Johannes sagt, Schlangenbrut, und tut uns damit einen unglaublichen Dienst. Einen unglaublichen Dienst. Diese Entlarvung, die soll keine menschenzerstörende Beschämung darstellen. Diese Entlarvung, die soll so eigenartig, dass sich anhört, die soll zu einer Erleichterung führen, zu einer Entlastung führen. Die soll dazu führen, dass ich begreife, ich brauche nicht nur dieses Abrahams Kindgesülze, ich muss die Aufklärung der Schlangenbrut begreifen. Und wenn ich das erkenne, dann weiß ich, wenn nicht von außerhalb jemand in mein Leben reintritt, der nicht mit Wasser kommt, dann geschieht in meinem Leben nichts. Und jetzt leuchtet über diesem kraftvollen, uns irritierenden, ärgerlichen, entblößenden und doch so wahren und heiligen Wort, ihr Schlangenbrut, leuchtet mitten in der Predigt für uns das Kreuz von Jesus Christus auf. Danke für die Lieder. Wir treffen uns am Kreuz. Lesen Sie nochmal den Text. Hören Sie das Lied nochmal sich an. Wir treffen uns am Kreuz. Wer trifft sich denn am Kreuz? Die Netten? Nein. Die sich sowieso schon toll finden? Nein. Der religiöse Zirkus? Wer trifft sich denn am Kreuz? Alle, die ein klein wenig verstanden haben. Johannes, die Anrede, die ist brutal wahr. Und entweder es bleibt meinem Leben bei dieser bescheuerten Kennzeichnung, oder ich krieg einen Messias. Aber schon bei dem Denken ist jetzt ganz klar, was brauche ich denn für einen Messias? Und damit kommen wir zu Teil 3. Was brauche ich, der ich als Schlangenbrut bestimmt wurde? Was für einen Messias brauche ich? Und da gab es ja diese Option. Das war so am Köcheln, das kam hoch. Da hätte man nur noch an dieses eigenartige Benzingemisch das Streichholz dranhalten müssen. Dann hätten wir einen Messias gehabt, den Täufer. Und dann wären wir mit dem Täufer auf dieser Wasserebene versackt. Brauche ich den Täufer? Brauche ich den Täufer? Täufer, was denkst du? Und jetzt kommt das Geheimnis des Täufers. Jeder, der ein bisschen Sympathien kriegt, wo die Wahlwerbung hochgeht, wo die Zahlen stimmen, der versucht das noch zu pushen. Ich bin wirklich so gut, wie ihr denkt. Und der Täufer sagt, nein. Und er zeichnet das Profil des Messias. Wunderbar. Er zeigt ein Messias-Profil. Und das Messias-Profil, das er zeigt, macht mit jedem Satz klar, ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Und seid froh, dass ich's nicht bin. Denn wenn ich der Messias wäre, dann wärt ihr mit mir nur auf dieser bescheuerten Wasserebene. Und das hilft nicht, wenn man Schlangenbrut ist. Ihr braucht einen ganz anderen Messias. Was für einen Messias braucht ihr? Und da kommt nun diese Gegenbewegung. Ich hab nur Wasser. Er hat Geist. nicht Menschengeist, Blödsinn, Gottesgeist. Er hat diesen unmittelbaren Anschluss, er ist Geist. Und er lässt mich teilhaben an dieser Personalität. Er gibt mir diesen Geist. Er lässt mich, und dann kommen die ganzen Stellen aus dem Propheten Hesekiel hoch, er lässt mich von Geist erfüllt sein. Er schafft mich neu in dem Geist. Er lässt mir, Johannes 3, eine Neugeburt im Geist geschehen. Jetzt bin ich raus aus dieser Wasserwelt. Ich bin raus aus der Wasserwelt. Die Schlangenbrut ist raus aus der Wasserwelt. Er ist der Stärkere. Er ist der Kommende. Er ist der Herr. Er ist der Richter. Er verkündet Evangelium. Er ist ganz anders. Und jeder Satz, der da drin steht, sagt mir, Täufer, könntest du mal ein bisschen zur Seite gehen? Danke, Täufer, wirklich vielen Dank, aber jetzt wäre es gut, wenn du mal ein bisschen weggehen würdest. Und er geht weg. Und noch strenger, Gott nimmt ihn brutal, ne? Gott nimmt ihn raus, damit wir nur noch auf einen gucken. Nächster Satz. Und Jesus ließ sich taufen. Ah ja, jetzt sind wir woanders. Er nimmt ihn weg, damit wir nur noch auf den einen gucken. Und wir sagen, jetzt wird's gut. Jetzt wird's gut. Jetzt habe ich Schlangenbrut. Jetzt habe ich eine Chance. Jetzt passiert das, was alle Religionen, was alle Philosophien, was alle Ideologien immer wieder in unterschiedlichsten Arten und Weisen, teilweise mit brutalsten Folgen für die Weltgeschichte versucht haben und gescheitert sind. Jetzt habe ich es. Der eine kommt von außen und schafft mich die Schlangenbrut neu. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neues ist geworden. Oh, Jesus, du bist ja nicht nur auch gut, sondern du bist so viel besser. So viel besser. Und wir erinnern uns an Lukas 1, 2, wo Lukas uns von Anfang an darauf hingewiesen hat, der Teufel ist gut. Aber Jesus ist besser. Jetzt kommt der Bessere und der Gute kann zur Seite. Herr Jesus, das ist natürlich für uns alle miteinander ein riesengroßes Geschenk. Wir stehen an diesem Morgen vor dir, vor unserem Gott und nehmen diese brutale und letztendlich so heilvolle Anrede ernst. Nein, wir sind nicht der Club der Netten. Wir sind nicht der Club der religiös Gezähmten. Wir sind nicht die, die noch ein ganz klein wenig versuchen, ordentlich zu sein, wie auch immer wir das definieren. Wir pressen uns nicht vor uns selbst und vor der Welt mit der Serie unserer guten Taten. Sondern durch große Barmherzigkeit sind wir entlarvt worden. Wir sind entlarvt. Wir wurden angesprochen und sind angesprochen als Schlangenbrut. Und über dieser Schlangenbrut, stell dir das mal vor, muss man durchdenken. Die ganzen Netten neben ihnen auch und sie auch und ich auch haben einen neuen Treffpunkt. Einen neuen Treffpunkt. Jetzt treffen wir uns am Kreuz. Und das macht uns demütig, ja. Aber das macht uns unendlich glücklich. Raus aus diesem moralischen Aufrüstungsprogramm. Klarer Blick für mich und für meinen Bruder und meine Schwester. Wir treffen uns am Kreuz. Und dann erleben wir den Messias. Wir erleben ihn, dass er tatsächlich nicht mit Wasser kommt. Er der Stärkere, der Kommende, der Richter, der Herr, er kommt mit Geist. Mit Geist, was ich auch in dem reinigen, zurechtbringenden, heiligenden Feuer zeigen kann. Da kommt er in mein Leben, in ihr Leben hinein und tritt in eine einzigartige Beziehung zu mir. Ich lebe nicht mehr aus mir selbst. Ich lebe durch den Messias in diesem Geist. Und dann wird es historisch. Dann wird es historisch. Dann beschenkt er mich tatsächlich, mich, der ich mich mit ihm getroffen habe am Kreuz, mich, der ich durch seinen Geist leben darf. Ich erlebe mich in den göttlichen Datumsanzeigen, dass er hineintritt, es wortet und er ihrer und meiner kleinen Existenz eine historische Würde und Wertigkeit gibt. So möchte ich gern mit Ihnen in der Woche leben. Wir treffen uns am Kreuz, eingebettet in die Geistgemeinschaft, erleben wir göttliche Datumsanzeigen. So leben Jesus, Leute. Kommt, wir beten. Es passt einfach nicht, Herr. Es passt nicht in die ganzen Systeme, die wir so normalerweise haben. Du bist so anders. Und wir wissen es, wir bekennen es auch vor dir, dass wir durch unsere alte Konditionierung immer wieder in die alten Systeme, die um uns herum die Majorität sind, immer wieder zurückrutschen. Und dann schauen wir, wie wir langsam besser werden. Werden stolz. Oder schauen, wie wir nicht weiterkommen und werden traurig. Und dann versuchen wir ein klein wenig unser Leben zu optimieren und sind beleidigt, weil du uns nicht belohnst. Und all den ganzen Murks, Herr, ach, weg damit. Wir, diese Schlangenbrut, wir mit diesen bescheuerten Koordinaten, wir kommen zu dir und treffen uns mit allen Jesus-Leuten aller Zeiten, auch an diesem Morgen, unten am Kreuz. Da bist du. Da bist du. Du reinigst uns. Du nimmst alle Schuld, alle Sünde fort. Du stellst uns auf den Boden deiner am Kreuz für alle erwirkten Gerechtigkeit. Danke. Jetzt durch dich sind wir echte Kinder Abrahams. Und dann danken wir dir, dass du uns in deine Beziehung, in deine Gemeinschaft mit hineinnimmst, dass du uns nicht nochmal eine Wassertaufe drüber schüttest, sondern dass du uns mit Geist beschenkst, mit unmittelbarer Gemeinschaft und Beziehung in dem Geist, der in uns Wohnung genommen hat. Jetzt dürfen wir mit dir leben, du in uns und wir in dir. Danke. Das bleibt, das hört nie auf. Und es darf worten, es darf historisch werden. Du kommst an. Herr Jesus, wir wollen so leben, wir wollen genau so leben. Unten am Kreuz, in deinem Geist, mit deinem Hineinwirken in unsere Geschichte. So segne uns in diesen Tagen, die vor uns liegen, dass wir daran erinnert werden, mit welchen Eckdaten, auf welcher Basis wir von dir geadelt werden zu leben. Und das kommen wir durch dich zu deinem Vater und zu unserem Vater und beten miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.